das alles mitnehmen da. Ich kann nicht einfach das so. So, jetzt bin ich bereit. Willkommen zum Gottesdienst Daniel Kapitel 3. 6 und 2 haben wir also schon geschafft. Aber ich sehe, es sind viele nicht mehr kommen. Wahrscheinlich hat es ihnen doch ein bisschen zart zugesetzt. Ich denke nicht, dass es wegen dem ist. Es ist auch noch Anlass, wo viele oder einige von uns mitmachen. Und darum fehlen die halt. Daniel Kapitel 3. Das Daniel-Buch kennen die meisten, am ehesten noch von der Sonntagsschule, oder? Und über die drei im Feuerofen tut man ja nicht predigen, die lobt man dort, wo sie sind. Respektive, man hat sie rausgeholt, aber eben, es ist ein Thema eigentlich sonst in der Sonntagsschule. Aber die Thematik, und das haben wir ja schon festgestellt im Kapitel 1 und 2, die hat noch eben viel in sich. Wir machen uns jetzt Gedanken über das Kapitel 3. Ich muss Schriftdeutsch reden, jawohl. Und so stellt man einfach um. Man ist schließlich mehrsprachig. Ja, Kapitel 3 vom Buch Daniel. Ich habe den Text, ist etwas klein geschrieben, aber wir finden das ja auch in unseren Bibeln, die alle mitnehmen jeweils. Deshalb ist das nur zweitrangig wichtig. Das ist Text aus der Schlachterversion 2000. Und ich lese nicht das Ganze auf einmal, sondern wir lesen einfach mal die ersten 13 Verse. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf, und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher, Statthalter und Statthalter versammeln, die Räte, die Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hochschatzmeister, Richter, Gerichtsbeamten und samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen, ich weiß nicht, ob das Dudelsack war, und allen Arten und von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Art von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden, sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, möchtest du ewig leben? Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Zadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Tja, eine schwierige Sache da mit diesem Bild. In Kapitel 2 haben wir gesehen, dass Nebukadnezar ja einen Traum hatte und er sah in diesem Traum ein Standbild, eine Säule, riesengroß und ganz besonders komisch, aus verschiedenen Materialien hergestellt. Daniel kam zum König und erklärte ihm, was diese Säule, dieses Standbild, das er im Traum gesehen hatte, bedeutet. Und er erklärte ihm so in groben Zügen die Weltgeschichte. Und dabei hat er erklärt, du, Nebukadnezar, du bist der Größte. Dein Haupt, das Haupt dieser Säule, das bist du. Und das ist das goldene Haupt. Tja, und nun weiß ich nicht, was dieser Nebukadnezar schlussendlich da gedacht hat, ob diese Idee, ja, ich bin das goldene Haupt, ihn inspiriert hat dazu, ein solches Standbild aufzustellen, wie wir hier in Kapitel 3 lesen. Das Standbild, habe ich gelesen, war in etwa 27 Meter hoch und ungefähr 3 Meter im Durchmesser, also ein Riesending. Unser Haus ist, glaube ich, nicht 27 Meter hoch. Also das hat man weit gesehen, es war in der Ebene Babel und das war wirklich eine Ebene, dieses Bild da, diese Statue hat man weit herum gesehen. Nun, es ist möglich, dass dieser Traum den Nebukadnezar inspiriert hat. Das war ein recht stolzer König. Könige sind anscheinend stolz, das gehört zum Metier. Aber der war wirklich stolz. Und er war sich seiner Macht sehr wohl bewusst. Er hat die weite Teile der damals bekannten Welt regiert, sich untertan gemacht, die mussten Tribut bezahlen. Er hat überall seine Satrapen, seine Provinzstatthalter, also so kleine Könige eingesetzt, die ihm untertan waren. Er war sich seiner Macht bewusst. Und dann noch dieser Traum, ich, Nebukadnezar, das goldene Haupt, alle Reiche, die nach mir kommen, sind weniger wertvoll. Da ist nachher Silber, da ist nachher Bronze oder Kupfer, je nach Übersetzung. Und am Schluss noch Eisen und Ton, das ist ja dann gar nichts mehr wert. Ich, das Haupt aus Gold, doch, ich bin der King. So kann das, ja, könnte ja sein. Hä? Da kam in seinem Herzen die Idee, ein Standbild aufzustellen. Nun, die Bibel sagt ja nicht eindeutig, dass er ein Bildnis von sich selbst aufstellen ließ. Wenn wir Vers 14 lesen, könnte es auch sein, dass es eine Götterstatue war. Aber das ist nicht sicher. Vers 14 kann auch gerade das Gegenteil sagen. Man kann das auf diese oder jene Seite auslegen. Ich nehme erst mal an, dass er ein Standbild von sich selbst aufstellen ließ, aber man muss sich auch bewusst sein, dass die Religion, die diese Leute damals vertraten, diese Könige, die glaubten, dass sie von ihren Göttern eingesetzt wurden, in diese Stellung hinein. Und wir wissen auch von den römischen Kaisern, der Begriff Kaiser kommt ja schon von daher, dass sie sich die Herren, die Götter dieser Welt nennen und anbeten ließen. Also die römischen Kaiser, Augustus zum Beispiel, oder dann auch später Nero, die haben göttliche Verehrung für sich in Anspruch genommen. Das war also nicht etwas Außergewöhnliches. Aber ist es nicht so, dass auch wir heute in unserer Zeit viele Menschen haben, die sich gerne Denkmäler setzen? Es muss ja nicht eine Statue sein. Und man glaubt es nicht, aber es kann auch ein gutes Werk, zum Beispiel ein Hilfswerk sein, das man aufbaut und sich sozusagen selber ein Dokument hinterlegt, über das die Leute staunen. Wie viele Menschen gibt es, die tun Gutes und zeigen das auch, damit sie geehrt werden? Auch in diesem Sinn kann man sich ein Denkmal setzen. Oder viele Regenten. Denken wir nur an Nordkorea, wo auch so eine Säule steht, von dem Gründer der Nation, der Verehrung erwartet, respektive seine Nachfolger. Und wer an dieser Säule vorbeigeht und vor dieser Säule steht und der nicht Ehrerbietung darbringt, der muss auch damit rechnen, dass er in irgendein Straflager kommt. Und wir Schweizer kennen ja die Geschichte von dem lieben Herrn Gessler. He? Von dem musste man sogar den Hut grüßen. Aber das ist ja nicht eine wahre Geschichte. Also die das da in der Schule gelernt haben, es ist nicht eine wahre Geschichte und die Geschichte hat erst noch ein Deutscher geschrieben. Gut, aber es ist doch so, dass Stolz tendenziell in jedem von uns vorhanden ist. Jeder hat ein gewisses Maß an Stolz in sich. Und da sind wir doch alle mehr oder weniger aus demselben Holz geschnitzt. Nur hat nicht jeder dieselben Möglichkeiten, diesen Stolz so zur Schau zu stellen. Ja, Stolz kann sich sogar in Demut zeigen. Man ist demütig und zeigt diese Demut ganz stolz dem Volk, dass sie einem wieder ehren. Verkehrte Welt haben wir. Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wahre Größe zeigt sich bei dem, der sich Jesus Christus, der sich dem lebendigen Gott unterordnet, der erkennt sein Wesen, seine Identität in Christus, in Gott. Und darum ordnet er sich auch diesem Gott unter. Das ist dann wahre Größe. Wer sich rühmen will, sagt der Apostel Paulus, der rühme sich des Herrn. Also nun fordert dieser heidnische König Anbetung dieses Standbildes. Und zwar nicht nur von einigen Leuten, sondern wir haben gelesen vom ganzen Volk, von all den Völkern, die er als König beherrscht. Da waren also Statthalter, da waren Provinzvorsteher, so kleine Könige, kleine Herrscher in ihrem kleinen Reich, mehr oder weniger klein, so Bürgermeister, Stadträte, Gemeinderäte, würde man heute sagen. Die kamen also und der König hat befohlen, dass wenn Musik erklingt, müssen die alle niederfallen, anbetend vor diesem Standbild. Alles, was Rang und Namen hatte, die gesamte Bevölkerung war zumindest vertreten, wenn nicht selber anwesend, vertreten durch diese Provinzstatthalter. und Richter und was da alles aufgezählt ist. Und man muss ja manchmal ein wenig schmunzeln, wenn man diesen Text in der Bibel liest, wie da all die Instrumente aufgezeigt sind. Instrumente, die wir auch heute noch kennen, Saxophon gab es damals noch nicht, Schlagzeug auch nicht, sind jetzt diese Instrumente vom Teufel? Sie haben einem teuflischen, einem götzendienlichen Zweck gedient, oder? Dürfen wir also keine Musik mehr hören, denn es steht, bei aller Art von Musik soll man niederfallen? Merken wir etwas? Es geht doch nicht darum, ob Musik etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist, ob dieses oder jenes Instrument etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist, sondern es geht darum, was man damit anfängt. Wenn wir da niederfallen und etwas anbeten, das nicht der Anbetung würdig ist, dann ist alles falsch. Unsere drei Freunde waren dabei, als diese Festlichkeiten mit der Einweihung und der Verehrung des Bildes begannen. Daniel war nicht da. Ha, ich komme wieder gut weg. Daniel war nicht da, die Bibel sagt nicht warum. Und deshalb ist es unnötig, darüber zu spekulieren. Er war einfach nicht dabei, er wird zumindest nicht erwähnt. Aber er erzählt diese Geschichte über seine drei Freunde. Nun spielt also die Musik auf und was geschieht? Das Volk beugt sich und da bleiben drei Säulen stehen. Drei kleine Säulen, die dieser mächtigen Säule entgegengestellt sind. Die wären nicht mal so hoch, wenn sie aufeinander stehen würden. Und es kommt einem so ein wenig vor, wie die Geschichte im Buch Samuel von David und Goliath. Das Volk fällt nieder. Interessant ist ja schon, dass diese drei Juden hier, die in hoher Stellung in Babylon standen, deshalb waren sie auch dabei, in einem Bereich versucht wurden, in dem das Volk der Juden versagt hat in ihrem eigenen Land. Da waren sie in Israel, in Juda, und sie haben Götzendienst von A bis Z betrieben, alles was irgend möglich war, und das war auch der Grund, weshalb Gott sie in diese Verbannung nach Babylon geschickt hat. Wir sind ja in den Bibelstunden dran im Buch Jeremia und es ist noch gar nicht lange her, da haben wir uns das Kapitel 34 angeschaut. Und ich möchte nur ein Zitat daraus nehmen, das diese Aussage hier eigentlich unterstreicht. Jeremia 34, lesen wir in ja, da stimmt was nicht. Da habe ich nun tatsächlich was Falsches aufgeschrieben, weil so viele Verse gibt es gar nicht, wie ich hier aufgeschrieben habe. Ja, da muss ich nochmal über die Bücher. Ich glaube, ich habe hier einen Fehler gemacht. Es wäre Vers 24, 25 habe ich drin, aber die gibt es gar nicht. Tut mir leid, hier habe ich einen Fehler in meinen Notizen. Das kann ich im Moment nicht so aus dem Kopf zitieren. Aber da hat Gott schon beklagt, dass sie sich Götzen aus Stein und Holz zuwenden. Und Gott nannte das, und das ist auch ein Vers aus Jeremia, ich hoffe, dass ich nun diesen wenigstens richtig herausgeschrieben habe, in Kapitel 3, da steht Vers 8 und 9, ich aber sah das wohl, dass ich das, obwohl ich die Abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, sich ihre treulose Schwester Juda nicht fürchtete, hinzugehen und Hurerei zu treiben. Und so kam es, dass sie durch ihre leichtfertige Hurerei das Land entweihte und sie trieb Ehebruch mit Stein und Holz. Also das ist die zweite Stelle, wo es steht, dass Gott diesen Götzendienst als Hurerei bezeichnete. Warum? Weil Gott Israel als seine Braut ansah. Und nun geht die weg, die Braut, und geht Beziehungen ein mit x anderen Göttern. Und das ist aus Gottes Sicht Hurerei, geistliche Hurerei. Und was haben sie getan? Sie haben Götzen aus Holz und Stein angebetet. Und so hat Gott sie verworfen. Und nun werden die drei hier in einem Land, in einem heidnischen Land, in das sie hinweg mussten, in dieses Land verbannt wurden, mussten diese drei genau mit dieser Situation fertig werden, einen Götzen anzubeten. Das ist ja schon interessant. Wir wissen ja, dass Sadrach, Mesach und Abednego andere Namen hatten, jüdische Namen. Und im Kapitel 1 des Daniel-Buches werden sie, und im Kapitel 2 werden sie mit ihren jüdischen Namen, die einen Bezug zu Gott hatten, genannt. Sie standen damals auf der Seite von Daniel vor Gott. Sie gingen ins Gebet vor Gott. Hier stehen sie vor einem heidnischen König, vor einer heidnischen Statue, heidnischen Götzendienst mit ihren heidnischen Namen. Das will etwas sagen. Sie sind hier extrem herausgefordert. Und sie mussten sich entscheiden, was tun wir hier? Stehen wir zu diesem einen lebendigen Gott oder geben wir nach? Und seht mal, wir stehen nicht vor so einer Statue. Wir stehen nicht vor einem heidnischen König. Aber wir leben auch nicht in einer behüteten, von Gott regierten Umwelt. Wir stehen genauso in der Versuchung, Gott zu verleugnen, um irgendeines Vorteils willen oder vielleicht auch um eines Nachteils willen, um diesen Nachteil nicht erleben zu müssen. Sei das Hohn, Spott, sei das eine Stelle, die wir nicht bekommen, wenn wir zu unserem Glauben stehen oder was auch immer, habe ich alles schon gehört. Wenn Gott uns als seine Söhne, wenn Gott dich als Sohn oder als Tochter angenommen hat, dann wirst du in herausfordernde Situationen kommen, wo es gilt, dich zu bewähren. Das gilt für uns alle. Kein Christ kommt ohne diese Herausforderung durchs Leben. Sie gehören irgendwie zur Erziehung. Sie gehören zur Bewährung. Gottes Kindschaft ist kein Leben im Paradies. Es gibt ein Wohlstandsevangelium heute, das uns das vielleicht weismachen will. Wer Christ ist, der ist gesegnet, ja, das sind wir. Aber der ist gesegnet mit Gütern, dem geht es gut, und man nimmt dann als Beispiel Abraham, der hat Gott geglaubt und Gott hat ihn reich gemacht. Und so nimmt man Beispiele, um zu zeigen, wer gläubig ist an Gott, dem geht es gut, der ist gesund und der hat Reichtum. Super. Mein Portemonnaie ist leer. Also bin ich wohl nicht gläubig. Tja, nein, wir sind nicht im Paradies. Und überhaupt ist das Paradies nicht der letzte Ort. Das paradiesische Leben, das findet im Paradies statt. Und wer ist dort? Kennt ihr jemanden, der dort ist? Da war doch einer da, neben Jesus am Kreuz, der reuige Sünder, der da gesagt hat, Herr, denk an mich, wenn du in deiner Herrlichkeit bist. Und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber wisst ihr, das ist nicht das Endziel. Und das ist ja das Gewaltige, das Paradies ist zu wenig. Das ist die Zwischenstation. Die letzte Station ist die Gemeinschaft in der Herrlichkeit Gottes. Wie es in der Offenbarung genannt wird, wir kommen noch dazu. Aber dieser reuige Sünder hat im letzten Moment am Kreuz die Vergebung erfahren und die Zusage bekommen, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Nicht als Toter, nicht als Schlafender, sondern einer, der etwas erlebt, was unbeschreiblich ist. Jesus sagt aber auch, das Endziel des Glaubens, das zeigt uns die Offenbarung, das ist die Zeit im Himmel, wo neuer Himmel und neue Erde ist. Da werden kein Leid, keine Träne, keine Verfolgung, keine Krankheit und kein Tod mehr sein. Hier haben wir einen Kampf zu kämpfen, nicht mit Waffen aus Eisen und Stahl, sondern mit geistlichen Waffen. Sonst werden wir nicht bestehen. Der Sieg ist in Christus und er liegt in den geistlichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Es sind die Waffen des Glaubens, des Wortes Gottes, der Bibel, die brauchen wir. Liest du deine Bibel? Das ist eine Waffe in dieser Zeit im geistlichen Kampf. Es ist die Waffe des Heils, das allein in Jesus Christus ist. Nun stehen also die drei Freunde da. Und das fällt natürlich auf. Sie fallen nicht zu Boden. Sie gehen nicht in die Knie vor dieser Statue. Und das kann nicht verborgen bleiben. Christen, die verborgen bleiben wollen, gehen unselige Kompromisse ein. Diese drei hätten ja niederfallen können und so tun, als ob. Niederfallen, aber Gott anbeten. Nicht diese Säule, das machen wir doch nicht. Es sieht dann so aus, als ob wir, aber wir sind mit unseren Gedanken ganz an einem anderen Ort. Machen wir das nicht manchmal auch so? So heimlich, feiß, feige und stehen nicht wirklich dazu. Wir machen das äußerlich mit und sagen, ja, innerlich bin ich ja ganz anderswo. Glaubst du, das gefällt Gott? Glaubst du, das ist das, was unser Christsein auszeichnet? Ein Christ kann nicht verborgen bleiben. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Und ein Leuchter gehört auf den Tisch oder an die Decke. Aber nicht unter das Bett und nicht unter den Stuhl und nicht unter den Tisch. So sagt es Jesus. Ganz eindeutig, klar, gibt es nichts zu rütteln. Tja, jetzt sind wir herausgefordert, du und ich. Und wir versagen. Und wir können zu Christus kommen. Herr, es tut mir leid. Hilf mir, gib mir Kraft, dass ich deinen Namen nicht verleugnen. Es ist hart. Unsere drei Freunde werden natürlich entdeckt und wir lesen nun weiter, Kapitel 3, ab Verse 13, zweiter Teil bis 23. Ich bin da immer noch im Jeremia, ich muss da schnell zurück. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Sadrach, Mesach, Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Zackpfeifen und allen anderen Arten von Musik hören werdet, niederzufallen, das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand retten, o König. Und auch wenn es nicht sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut. Und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese 3 Männer gebunden. Und in ihren Mänteln und Beinkleidern, samt ihren Turbanen und ihren Gewändern, in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese 3 Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Das war's, gute Nacht. Geht das so? Haben die 3 vergeblich gehofft, es könnte etwas sein? Es ist ja schon ganz enorm, wie die mutig vor diesen König getreten sind. Und auf seinen Hinweis darauf, gut, wenn ihr jetzt das nachträglich noch macht, vielleicht war es ja irgendwie Unwissenheit, Dummheit, überlegt euch das nochmal, wenn ihr niederfallt, okay, dann vergessen wir das Ganze. Eine letzte Chance. Und dann kommen die 3 und sagen, Nebukadnezar, wir haben nicht nötig, dir darauf zu antworten. Frech. Arrogant in unseren Ohren. Das ist starker Tobak. Aber ist es so daneben? Ist es wirklich frech? Wenn wir uns vergegenwärtigen, was dieser König schon in Kapitel 2 erlebt hat, bei dem Standbild und seiner Erklärung durch Daniel, dann muss man sagen, ja, die haben recht. Der König Nebukadnezar wusste ganz genau, wie diese Männer denken. Und er wusste ganz genau, oder musste zumindest ganz genau wissen, dass die sich vor dieser Säule nicht beugen dürfen, wenn sie ihrem Gott treu sein wollen. Das ist ja schon speziell und spannend. Denn Nebukadnezar hat im Kapitel 2 ja bei dieser Offenbarung seines Standbildes ganz klar erkannt und erklärt, dieser Gott ist der Gott aller Götter und Herr über alle Könige. Und jetzt sowas. Und er hat sie ja eingesetzt, diese 3 in vollem Bewusstsein, dass das Knechte des lebendigen Gottes sind, Jahwe Gott. Und sie sind also hingestanden, mutig und haben ihren Gott nicht verleugnet. Nebukadnezar wurde wütend. Und seht mal, das ist genau auch heute so. Stolze Leute, die sich auf sich selbst etwas einbilden, die so selbst überzeugt sind, dass sie meinen, über andere einfach verfügen und bestimmen zu können, ob das nun Herren sind in irgendeiner Firma oder wo auch immer, oder auch religiöse Führer, die haben einen Stolz, der sich nichts sagen lässt. Die haben einen Stolz, bei dem sie wütend werden, wenn man ihnen widerspricht. Haben wir manchmal vielleicht auch so Dinge in unserem Leben? Und jetzt merken wir, wenn wir etwas darüber nachdenken, dass diese Geschichte einen Hinweis hat auf die letzte Geschichte in dieser Weltzeit, in der Offenbarung. Dann merken wir plötzlich, dass dieses Babylon mit einem Babylon zu vergleichen ist, das in der Offenbarung erwähnt wird. Da ist von ein, immer wenn da vom Drachen, vom Tier, von der Hure Babylon die Rede ist, da geht es darum, diesen Personen oder Namen Anbetung und Verehrung zu bringen. Die Frage stellt sich dann einfach nur noch: Gottesdienst oder Götzendienst? Gott dienen oder den Herrschern dieser Welt, den Sichtbaren oder den Unsichtbaren zu dienen. In Offenbarung 12, Vers 17 zum Beispiel oder 13, 6 und 8 lesen wir etwas davon, was es heißt, diesen Mächten in der letzten Zeit, und vielleicht hat die auch schon begonnen, sind wir schon mittendrin, diesen Mächten, was geschieht, wenn wir diesen Mächten nicht widerstehen? 12, 17, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, die Gläubigen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Verfolgung. 13, Verse 6 und bis 8. Und es tat seinen Mund auf, das Tier, zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm, jede Sprache, jede Nation. Sehen wir da den Nebukadnezar, der vorhin erwähnt ist? Seine Macht. Hier ist, das ist ein Synonym für das, was noch wird. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten und deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Es gibt eine Anzahl Menschen, die dem widerstehen und die sind im Buch des Lammes des Lebens eingeschrieben. Nun, der König lässt seiner Wut freien Lauf. Wir lesen weiter. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Ofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer heraus, was er sah. Diese drei Männer haben einen zur Seite gehabt. Und das dürfen wir nie vergessen. Wenn wir im Feuerofen dieser Welt stecken, dann ist einer bei uns. Wenn wir Gott treu sind, es kann sein, dass wir nicht wie diese drei wieder aus dem Ofen rauskommen, sondern dass wir den Tod erleiden. Es gibt tausende Martyrer, ich bin im Moment an dem Buch lesen von, wie heißt der, Geske Tilman. Tilman Geske, der in der Türkei vor einigen Jahren ermordet wurde. Gott beschützt uns nicht immer vor dem Schlimmsten, vor dem Letzten, vor dem Tod. Aber das ist der Feuerofen und dann in diesem Feuerofen ist Gott bei uns. Das hat er versprochen. Und er steht zu seinem Wort. Und meine Lieben, wir lesen hier nicht Grimms Märchen. Wir sind hier an einer Geschichte, die Geschichte ist. Und nicht Legende. Und nicht Märchen. Wenn wir solche Geschichten als Märchen abtun, dann hat die Bibel dir nichts mehr zu sagen. Dann wirst du aus dieser Bibel keine Kraft und keinen Trost herausholen. Aber die Bibel ist uns Kraft und Trost. Und Jesus ist uns zur Seite da, wo wir sind. Heute, morgen und auch später. Auch in dem Feuerofen dieser Welt. Nun, der König lässt sich beeindrucken. Der König Nebukadnezar lässt diese Leute herausrufen, sie kommen heraus, sie kommen mit dem Leben davon und er setzt sie wieder ein. Anders als seiner Zeit bei Mose und dem Pharao. Der Pharao hat sich verstockt, verhärtet und wollte nichts wissen. Und sein Volk und große Teile seines Volkes sind umgekommen wegen des Unglaubens und des Widerstandes dieses Pharao. Herr, der Nebukadnezar ist ein anderer. Wir lesen weiter, Verse 27. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher, Statthalter, samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt, ihre Kleider waren unverändert und man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Ja, es hat sich zum Guten gewendet. Und seht, Gott steht uns bei und er führt uns ans Ziel. Und letztendlich wird jedes Knie sich beugen vor dem lebendigen Gott und vor Jesus Christus, seinem Sohn, der für uns gestorben ist. Gott weiß, die Seinen zu bewahren. Jesus bittet für seine Gemeinde in Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt hinausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und was ist das Böse? Das ist von Gott abzufallen. Er sorgt dafür, dass alle, die ihm Treue halten, gerettet das Ziel erreichen werden. Ewige Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dazu möchte ich noch ein letztes Wort mitgeben auf euren Weg. Und siehe, ich komme bald, mein Lohn mit mir, um jedem zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und O, sagt Jesus, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind die, seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Wen da dürstet, der komme. Und wer da will, nehme Wasser des Lebens umsonst. Liebe Zuhörer, das gilt dir. Liebe, das gehört, dass diese Aussage, all dieser Aufruf, der gilt dir, der gilt mir, der gilt jetzt und heute. Komm zum Quell des lebendigen Wassers, Jesus. Gib dein Leben in seine Hand, ganz, nicht halb. Nicht nur die linke und die rechte, Kopf und Herz. Es geht um dein Heil, um die Umkehr zum lebendigen Gott. Es geht um neues Leben mit Jesus, Vergebung, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ewige Gemeinschaft mit ihm, um nichts weniger. Das hat nichts mit Gemeindemitgliedschaft zu tun, das hat nichts mit Konfession zu tun. Es geht um die Zugehörigkeit zum dreieinigen Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diese Botschaft. Und du weißt, wie sie mich selber getroffen hat. Wie ich selber herausgefordert bin. Und ich denke, jedes von uns, der das ernst nimmt. Und ich bitte, dass wir in uns gehen, darauf hören, Acht haben. Was willst du? Dass wir ganze Sachen machen mit dir. Dass wir nicht Halbheiten begehen. Jesus, dir nachfolgen. Das ist das ewige Leben. Und wer zu dir kommt, tust du nicht wegstoßen. Danke vielmals dafür. Amen. Wenn jemand noch das Gespräch will, gerade speziell im Zusammenhang mit dieser Predigt, bin ich nachher gern bereit noch. Bleibt einfach am Schluss einen Moment da vorne.